Steffen Suse Weekly News mit Sascha Manns. Herzlich willkommen zur Ausgabe 181. Hallo und herzlich willkommen zu SciKills Open Suse Podcast. Diesmal Ausgabe 181. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und diesem Podcast wieder gefolgt seid. Und wir stoßen nun gleich auch in den Hauptteil dieses Podcasts. Kommen wir zum ersten Thema, das ist in eigener Sache, das kommt ab und zu mal drin vor. Und da möchten wir gerne weiterhin Interessierte einladen, dem News-Team beizutreten. Dort werden also interessante Artikel oder auch Links gesammelt und anschließend werden sie im Etherpad vorbereitet und dann anschließend veröffentlicht. Wer Interesse an einer Mitarbeit im News-Team hat und gerne mitarbeiten möchte, kann gerne eine E-Mail schreiben an sascha.manns@open-slx.de. Wohlgemerkt, Manns mit zwei N und einem S. Und da könnt ihr dann gerne hinschreiben. Das nächste Thema ist rund um OpenSUSE. OpenSUSE veröffentlicht Milestone 2. 3 Wochen nach der Veröffentlichung des ersten Meilensteins der kommenden OpenSUSE 12.1 wurde am 22. Juni 2011 der zweite Meilenstein veröffentlicht. Der Roadmap nach zu urteilen ist dies der zweite von insgesamt 6 Meilensteinen bis zur Veröffentlichung der finalen Version im November. Meilensteine. OpenSUSE wird in einem Repository namens Factory entwickelt. Die dortigen Pakete stammen aus den Devil-Projekten und werden nach einer Durchsicht des Release-Teams in Factory integriert. Ganz nach dem Factory-Entwicklungsmodell. Während des Entwicklungszyklus werden Zwischenveröffentlichungen gemacht, die alle zum Testen zur Verfügung stehen, was dann die Meilensteine sind. 6 davon werden in jedem neuen Zyklus erstellt. Nach einigen Freezes, also dem Einfrieren, wird vor dem 4. Meilenstein der Komponenten Freeze gemacht. Und ein paar Wochen nach dem letzten Meilenstein wird der 1. von 2 Release-Kandidaten erstellt und zum Testen bereitgestellt. Die finale Version von OpenSUSE 12.1 wird dann voraussichtlich am 11. November zu erwarten sein. Was seit dem letzten Meilenstein geschah. Der erste Meilenstein hatte eine ganze Menge Änderungen und Verbesserungen seit dem letzten finalen OpenSUSE Release 11.4 erlebt. Ebenfalls wurden viele Pakete aktualisiert. Die letzten Paketversionen sind ebenfalls einsehbar im öffentlichen Wiki. Was sind die großen Änderungen? Zum einen ist Firefox 5 RC dabei, dann neue Horde 4 Pakete, PHP 4 Horde, dann das Programm The Board, RAW Studio, LVM und CLang, 3.0 in Snapshot und auch viele weitere Aktualisierungen im KDE und auch GNOME-Umfeld im Bereich Anwendungen und Desktops. Auch NS Plugin Wrapper wurde aktualisiert und erlaubt nun ein stabileres Flash-Plugin auf 64-Bit-Plattformen. Mit dieser Änderung ist es nun möglich, 2 Flash-Videos zur selben Zeit zu sehen. Zusätzlich wurden über 100 neue Pakete hinzugefügt, wie zum Beispiel Banshee, kleinere Werkzeuge wie DD2Star, der Brainfuck-Interpreter, CDECL oder auch Zint, ein kleiner C- und C++-Interpreter. Und auch eine große Anzahl anderer Entwicklungs- und Sprachentools. Systemd. Auf den OpenSUSE Project und Factory Mailinglisten gab es eine größere Diskussion rund um das neue Systemd Init System. Nach der Einführung der Roadmap von Systemd für OpenSUSE 12.1 von Frederik Grotzert wurden viele Meldungen, Beschwerden und Einschränkungen diskutiert. Die Änderung des Init-Systems ist eine tiefgreifende Änderung und Systemd macht mehr als nur sysvinit zu ersetzen Und damit sind nicht alle einverstanden. Es wird noch einiges an Arbeit vonnöten sein, um ein stabiles und benutzbares Init-System für 12.1 einzurichten. Das Team rund um Frederik Krotzert freut sich auf Hilfe und Bugreports. Helfen einfacher denn je. Wie von einer Entwicklungsveröffentlichung zu erwarten, ist noch eine Menge zu tun. So wird deine, unsere Mitarbeit an dieser frühen Veröffentlichung helfen, eine gut polierte finale Veröffentlichung herauszubringen, wie es geplant ist. OpenSUSE 12.1 Meilenstein 2 hat eine Liste der meistgemeldeten Bugs ebenfalls im Wiki online. Bitte teile uns gefundene Fehler mit, am besten im Bugzilla, und hilf sie zu lösen. Wie Will Stevenson schrieb, ist Burping auf build.opensuse.org gefragt. Wer nicht genau weiß, was damit gemeint ist mit Burping, kann es nochmals auf Wills Blog auf lizards.opensuse.org nachlesen. Prinzipiell bedeutet es so viel wie Branch, Update and Request the Package. Jeder kann sich also herzlich eingeladen fühlen, die nächste Version von OpenSUSE, die im Download Center zur Verfügung steht, zu testen. Kommen wir nun zu einem anderen Thema, und zwar Plasma Active Updates. Sebastian Kügler schreibt in seinem Blog über Plasma Active. Der momentane Arbeitsschwerpunkt ist das WeTab, und Plasma Active baut auf den vorhandenen Plasma sowie den Nepomuk Semantic Desktop Bibliotheken auf und bietet eine auf Touchgeräte ausgerichtete Benutzeroberfläche. Ein Highlight ist, dass Plasma Active vollständig von der Community entwickelt wird. Durch die Nutzung bereits bestehender Bibliotheken findet sich ein neuer Benutzer sehr schnell zurecht, da er viele bekannte Dinge wiederfindet. Entwickler werden sich darüber ebenfalls freuen, da normale Plasma-Anwendungen und Applikationen sehr einfach nach Plasma Active portiert werden können. Außerdem ist Plasma Active ultimativ hackbar. Das bedeutet, dass sämtliche Einstellungen in einem der vielen QML-Dateien vorgenommen werden können. Die QML-Dateien sind aus dem normalen Plasma-Umfeld schon seit längerem bekannt. Die eigentliche Entwicklung findet im Git-Repository des KDE-Projektes statt. Wer der Mailingliste beitreten möchte oder der Entwicklung jetzt beitreten möchte, oder aber sich einfach nur informieren möchte, der kann dies auf https://mail.kde.org/mailman/listinfo/active tun. Die Liste heißt active@kde.org. All dies bedeutet aber nicht, dass keine kommerziellen Investitionen gemacht werden. Oder aber, dass es unmöglich sei, als kommerzieller Partner einzusteigen. Zurzeit sind BasisCom und OpenSLX als gute Beispiele zu nennen. BasisCom unterstützt den Design und Entwicklung der Konturshell, welche den Basis-Workspace für Plasma Active darstellt. OpenSLX entwickelt Plasma Active Kernkomponenten, bedient die Systemintegration, baut Pakete, testet sie und macht sie verfügbar. Das erklärte Ziel des Projektes ist, Plasma Active massentauglich zu machen. Um diesem Ziel näher zu kommen, bietet OpenSLX Live-Images ihres Balsam Professional Systems an mit integriertem Plasma Active. Das OpenSLX-Team arbeitet ebenfalls hart daran, diese stetig zu verbessern. Dieses Image kann innerhalb einer virtuellen Maschine oder auch direkt auf dem Gerät gestartet werden. Wie bereits erwähnt, funktioniert das Image out of the box mit einem ExoPC oder einem WeTab. An weiteren Geräten wird gearbeitet. Systemseitig wird das eben erwähnte Image angeboten, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einem Satz Programme und nur der Bootprozess ist momentan ein wenig langsam. Aber auch hier sind einige Änderungen des eigentlichen Bootprozesses geplant. In OpenSLX wird zurzeit an der Verfeinerung der Vorkonfiguration, der Performance und so weiter gearbeitet. Ebenso wird dort an einem installierbaren Image gearbeitet, was schon fast beendet ist. So kann Plasma Active bald ganz einfach installiert werden, bei Bedarf auch per Dual Boot. Und die Aktualisierung findet über das Plasma Active OBS Repository statt. Während der MIGO-Konferenz in San Francisco stellte Basiscom Teile von Plasma Active und der Contour Shell vor, was beides sehr gut ankam. Kommen wir zum Unterpunkt Ressourcenvisualisierung. Seit Nepomuk als unterliegende Struktur herangenommen wurde, wurden dementsprechende Widgets geschrieben, die die Things im Nepomuk Store repräsentieren. Webbrowser und Webintegration. Da das Netz eine der wichtigsten Nutzungsfälle für Plasma Active darstellt, wurde auch hier viel Zeit investiert, um eine touchfreundliche Möglichkeit anzubieten. So wurde der neue Webbrowser Rekong ausgewählt, um ihn dank QML angepasst. Zwar wurden in diesem Gebiet gute Fortschritte gemacht, aber es ist noch nicht in allen Punkten so, dass alle Ziele erreicht wurden. ShareLike Connect. ShareLike Connect bringt omnipräsentes soziales Netzwerken und Teilen in Plasma Active. An dieser Stelle ging Sebastian aber nicht weiter ins Detail. Er möchte dies aber noch in einem separaten Posting nachholen. Aus Sebastians Sicht wird Plasma Active ein Rockstar. Schon jetzt ist es bereit, im Web zu surfen und News oder E-Mails zu lesen. Zurzeit ist Plasma Active noch nicht in einem stabilen Release vertreten und entspricht daher eher einem Alpha-Status. Der Entwicklungsprozess ist aber offen und einsehbar für jedermann und das geplante Ziel der ersten stabilen Version sei laut Sebastian im September 2011. OpenSUSE Medical – Linux für Ärzte. Die Webseite der Morast hat kürzlich ein Review des OpenSUSE Medical Projektes und auch der enthaltenen Software geschrieben. OpenSUSE Medical hat mit Hilfe des neuen Leiters Anastasios Orous ein neues, stabiles, auf OpenSUSE 11.4 aufbauendes Image veröffentlicht. Weitere Infos zum Projekt gibt es auf en.opensuse.org/portal:/medical. Sommer in Griechenland. Die griechischen Ambassadors haben zu einem OpenSUSE Sommercamp eingeladen. Wer möchte, kann sich vom 15. bis 17. Juli im Grand Platon Hotel in Olympiaki Akti einfinden. Das Ziel des Camps ist es, die Community in einer schönen Umgebung zusammenzubringen. Es werden einige Workshops zum Übersetzen, Wiki-Benutzung, Coding, Packaging und viele mehr angeboten. Wer also Zeit und Lust hat, kann gerne dort mitarbeiten. Kommen wir zu den Anleitungen aus der Blogosphäre. Smolt Geräteinformationen melden und bewerten. Lisofas Blog schrieb in einem Artikel auf seinem Blog über Smolt. Angeregt wurde er durch eine Diskussion auf der OpenSUSE.wiki.de Mailingliste. Und dort wurde darüber diskutiert, ob und wie eine HKL, also eine Hardware-Kompatibilitätsliste, umgesetzt werden kann. Dort wurde von Henne Vogelsang empfohlen, künftig Smolt und das anhängige Projekt zu unterstützen. Lisofas Blog geht hier weiter auf die Nutzung des Programmes ein in seinem eigenen Blog. KDEs neue PIM 4.6 installieren. Ebenfalls auf Lisofas Blog ist ein sehr schöner Artikel zu lesen, wie man Schritt für Schritt auf das neue PIM-Paket von KDE in der Version 4.6 updatet. Neues aus der Linux-Welt. Firefox 5 veröffentlicht. Wie bereits mit Veröffentlichung des letzten Firefox-Version bekannt wurde, erscheint Firefox jetzt in schnelleren Release-Zyklen, mit einem schnelleren Anstieg der Versionsnummern. Aus diesem Grund fallen die Neuerungen bei Firefox 5 nur vergleichsweise gering aus. Dazu gehören laut Release Notes zum Beispiel die Unterstützung von CSS-Animationen und die in Firefox 4 eingebaute Funktion Do Not Track ist nun einfacher zu finden. Statt wie vorher unter Einstellungen erweitert allgemein, findet sie sich nun konsequenterweise unter Einstellungen Datenschutz. Wie in fast allen neuen Firefox-Versionen soll es auch hier Verbesserungen gegeben haben an der Ausführungsgeschwindigkeit von JavaScript, der Belegung und Freigabe von Arbeitsspeicher sowie der allgemeinen Netzwerk-Performance. Zudem hat es noch Verbesserungen bei Canvas-Elementen gegeben. Verbesserung der Unterstützung von Standards wie HTML5, XHR, MathML, SMIL und Canvas. In einigen Sprachen wurde Firefox eine verbesserte Rechtschreibprüfung gespendet. Ursprünglich waren diese Verbesserungen schon für Firefox 4 angedacht, mussten aber aufgrund kurzfristig aufgetauchter Probleme noch verschoben werden. Früher war die Maximallänge eines zu kontrollierenden Wortes auf 64 Buchstaben begrenzt. Diese Grenze wurde jetzt auf 130 angehoben und soll später ganz entfernt werden. In dem Blog-Eintrag des Entwicklers wird dabei auf Sprachen mit teilweise längeren Wörtern hingewiesen. Als Beispiele werden Deutsch und Schwedisch angeführt. Inwieweit allerdings der Verweis auf das Deutsch zutrifft, ist jedoch eher fraglich, wodurch selbst Wörter wie Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmütze gerade einmal 48 Buchstaben zählen. Der zweite Teil der Verbesserung betrifft Wörter, die mit Bindestrich geschrieben werden. Wurde früher ein Wort mit Bindestrich in zwei Teile geteilt und beide Wörter einzeln an die Rechtschreibprüfung der verwendeten Engine Hanspell übergeben, wird nun das vollständige Wort geprüft. Das kann nun zum Vorteil werden, wenn zum Beispiel der erste Teil des Wortes nur im Zusammenhang mit dem zweiten Wortteil existiert und sofern vorher als Fehler erkannt worden wäre. Unter Linux soll sich Firefox 5 nun besser mit dem Desktop interagieren. Eine genaue Erklärung zu diesem Thema ließ sich auf der Mozilla-Webseite allerdings noch nicht finden. Auch die ausführlichen Change Notes kommen bei dieser Frage konnten bei dieser Frage keinen Aufschluss geben. Außerdem wird eine Sicherheitslücke bei WebGL geschlossen, die es erlaubte, von einer Adresse Inhalte einer anderen geöffneten Webseite auszulesen. Die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Veröffentlichungs-Channels zu wählen, wurde ebenfalls entfernt, da sie viele Benutzer verwirrt haben soll und die eigentliche Zielgruppe eher Parallelinstallationen von Firefox bevorzugt hat, anstatt bei einer Firefox-Version immer zwischen verschiedenen Channeln hin und her zu schalten. Mit der Veröffentlichung von Firefox 5 wird Firefox 4 nicht mehr weiterentwickelt und enthält auch keine Sicherheitsupdates mehr. So wie von Mozilla in einer Google Groups Discussion angekündigt wurde, Firefox 5 ist das Sicherheitsupdate für Firefox 4. Firefox 4 Nutzer sollten daher demnächst möglichst schnell auf Firefox 5 umsteigen. Zu Firefox 5 gibt es auch einen Artikel von Sebastian Siebert, der darin berichtet, wie man Firefox 5 für OpenSUSE installieren kann. Was sonst noch geschah? Hier haben wir nur einen Eintrag in dieser Woche, und zwar Tux sucht Reloaded. In der letzten Ausgabe dieses Podcasts berichtete ich über die Einstellung des Linux-Suchportals von Google. Nun springt Tux sucht in diese Bresche. Tux sucht bietet eine spezialisierte Google-Suche an, die auch lediglich Linux-relevante Themen anzeigt. Erreichen kann man dieses Portal unter http://, und dann tuxsucht in einem Wort.de. Kommen wir nun zu den Treffen und Veranstaltungen. Ja, so haben wir die Treffen und Veranstaltungen, und zwar am Dienstag, dem 28.06. 19 Uhr findet das Treffen der Lünolook in Lüneburg im Komodo statt. Dann am 6.07.2011, 19 Uhr, das monatliche Treffen der Luga in Augsburg in der Schwalbenstraße 2. Dann am 8.07., auch um 19 Uhr, findet das Treffen der Luk Eichach statt in Bayern, und das ist in Eichach im Restaurant. Ja, nun sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, er hat euch wieder gefallen. Wenn er euch nicht gefallen hat oder ihr habt Tipps und Hinweise, so seid ihr herzlich eingeladen, die Seite cycle.homelinux.net zu besuchen. Oben links auf dieser Seite könnt ihr im Feedback-Modul eure Eingaben machen. Ebenfalls auf dieser Seite gibt es im Menü die Unterseite Donate Coffee. Dort erfahrt ihr, wie ihr den Podcast oder andere meiner Projekte finanziell unterstützen könnt. Die vorgestellten News entstammen entweder der englischen Weekly News auf news.openuse.org oder dem deutschsprachigen OpenSLX-Wochenrückblick auf news.open-slx.de. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. In jedem Fall wünsche ich allen Zuhörern eine schöne Restwoche und verbleibe bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.
OpenSUSE Weekly News von und mit Sascha Manz. Nachzulesen wie immer unter http://community.open-slx.de.